Na toll. Also wieder die übliche Nummer.
Hallo und herzlich willkommen zu Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung spreche ich mit Georg von Westfalen. Georg wurde 1971 in Köln geboren, hat Medizin studiert und arbeitet heute als Konzepter im Medizinbereich und als Illustrator. Für den Kinderkanal hat er zum Beispiel Bernd das Brot gestaltet. Außerdem baut er digitale Pinsel für das iPad-Programm Procreate. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Aber fangen wir mal vielleicht mit deinem Namen an. Darauf wirst du ja bestimmt auch ständig angesprochen.
Jo.
Georg Graf von Westfalen zu Fürstenberg. Was hat's denn damit auf sich? Ich habe ein bisschen gegoogelt und siehe da, du entstammst wohl tatsächlich einer uralten Adelsfamilie.
Ja, genau. Also so ganz firm bin ich da ehrlich gesagt auch nicht in der Familiengeschichte, aber ja, ist richtig, ja.
Der erste bekannte Eintrag in deinem Stammbaum war ein Ritter.
Genau, das war der gute Johannes de Westphal und haben sich die verschiedenen Familienlinien dann auch daraus ergeben. Also gab es dann auch irgendwelche Bischöfe, die dann auch so halt in sowohl so Meschede und Büren auch so in Kulm in Böhmen dann ihre jeweiligen Liegenschaften hatten und dann auch so als klassische Gutsherren oder so dann eigentlich auch damals so sicherlich geschichtlich schon irgendwo ganz interessante Biografien auch mitgebracht haben.
Also. Ja, stelle ich mir super interessant vor. Also ich komme irgendwie bei meinem Stammbaum irgendwie bis 1800 irgendwas zurück oder 17 höchstens, aber das war es dann, glaube ich. Das ist schon irre, wenn man da so weit zurückgehen kann.
Ja, und ich meine, so als Kind fand ich natürlich auch spannend, irgendwie so ein Wappen zu haben und so. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme, klar. Aber ja.
Spielt das heute noch irgendeine Rolle in deinem Leben oder ist das einfach nur noch so Familiengeschichte?
Ja, das ist halt im Prinzip ein Name, der bei offiziellen Vorgängen manchmal Probleme macht wegen der Länge. Es ist halt wirklich nur in dem Sinne ein Name und ich meine hin und wieder so auch in dem in dem werblichen Bereich ist das natürlich, also jetzt von medizinischen Aspekt in der Agentur, war das mal natürlich so ein bisschen so ein Door-Opener, so ein Talking Point, aber nee, im Endeffekt ist das wirklich ein ganz normaler Name. Und
du hast also leider auch keine Schlösser und Pferde mehr oder so?
Nee, wobei das auch eigentlich ganz gut ist, weil mit dem Denkmalschutz und dem Erhalt eines solchen alten Gebäudes ist es natürlich auch schon ein Fulltime-Job, je nachdem.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch manchmal so ein bisschen vielleicht Vorurteile hervorruft oder so.
Ja, also ich meine, das, wo es ein bisschen störend war, war vielleicht so in der Schule und so, wo das natürlich noch irgendwie, weiß ich nicht, auch bei den Lehrern manchmal so ein Punkt war, wenn ich dann zu spät kam, so gab es dann die Begrüßung, wünsche wohl geruht zu haben, Herr Graf und so. Das waren dann eher so die Gags, aber ja, im Endeffekt, klar, es ist natürlich ein ungewöhnlicher Name. Ja.
Und der Adel wurde jetzt hier so vor 100 Jahren ungefähr abgeschafft.
Genau.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann auch erstmal ein paar Generationen relativ frustrierend ist, dass man diesen Stand oder diesen Status nicht mehr hat.
Klar, also gerade so in diesem traditionellen Bewusstsein ist das natürlich schon auch teilweise bitter, auch irgendwie so über den Krieg auch die, sage ich mal, die traditionellen Familienstammsitze dann auch zu verlieren und auch die sind dann natürlich auch vertrieben worden und so. Mhm. Das war sicherlich keine leichte Zeit. Und ja, gerade so in dem Traditionsbewusstsein, was natürlich auch da sehr ausgeprägt ist, ist das sicherlich schon eine schwierige Übergangsphase gewesen, denke ich mir.
Ja. Wird diese Tradition trotzdem weiter noch gepflegt? Also gibt es dann irgendwie riesengroße Familienfeste, wie man sich das vielleicht so klischeemäßig vorstellt, in Schlössern und Getöns?
Also gibt es dann auch mal, also es sind jetzt nicht so die prunkvollen Bälle und so, aber es ist schon so, dass diese Familientradition da auch sehr bewusst gepflegt wird und dass man auch, sage ich mal so, im Kreis der Verwandtschaft dann auch doch eine sehr schöne Art der Solidarität in dem Sinne hat, dass man irgendwo auch überall jederzeit willkommen ist, auch wenn man nur sehr entfernt eigentlich da verwandt ist. Das ist jetzt auch gar nicht so sehr dieser Standesdünkel, sondern eher so dieses Bewusstsein der gemeinsamen Tradition und sich da irgendwie auch als größer gefasste Familie auch gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Und gerade so in diesen Bereichen, wo es halt dann auch schwierig ist, da, sage ich mal, diese ganzen alten Familiensitze irgendwie in Stand zu halten und so, dass das doch alles dann gemeinsam versucht wird, irgendwie zu schultern und dass das auch in der Art, wie man so diese gemeinsame Tradition versucht, trotzdem noch weiterzugeben, in dem Sinne einfach, dass man so ein bisschen das Bewusstsein oder die Familiengeschichte jetzt auch nicht, wie gesagt, ich bin da auch nicht sehr firm, unbedingt auswendig lernen muss, aber das ist einfach so doch schon auch mit zum Selbstverständnis gehört und dass auch sehr viele dann auch sehr, sage ich mal, sehr engagiert sind im sozialen Bereich oder zumindest da so im regionalen Bereich dann auch diese Tradition entsprechend weiterzuführen und da auch dafür zu sorgen, dass das halt einfach so als geschichtliche Komponente noch weiterleben kann.
Ja, also du bist aus Köln und ich vermute mal, dass das Zeichnen vor der Medizin kam oder wolltest du auch schon ganz früh Arzt werden?
Das war eigentlich schon, auch weil mein Vater ist Arzt und meine Mutter hat auch mit ihm zusammen in der Praxis als Assistentin auch das Labor geführt. Und dann war da so eine gewisse medizinische Vorbelastung natürlich schon da. Aber also das Interesse war auf jeden Fall immer da. Das Zeichnen, das hat schon sehr früh angefangen, also auch so in der Grundschule schon, war das eigentlich für mich immer so eine sehr erfüllende Tätigkeit, wo ich mich auch in den Zeichnungen, in den Comic-Geschichten gerne verlieren konnte. Und dann ist es aber so als berufliche Perspektive eigentlich nicht so im Fokus gewesen. Das hat mich immer so begleitet und dann war es aber auch erst so, dass ich dann recht spät andere Kölner Comiczeichner kennengelernt habe, wir dann gemeinsam Magazine gemacht haben. Und das so nach der Schülerzeitung und den üblichen Stationen eigentlich nochmal so ein bisschen das Fenster aufgemacht hat, auch was das Medium Comic an sich angeht. Und insofern hat sich das dann während des Studiums auch parallel entwickelt. Und es war auch ein sehr schöner Ausgleich neben der ganzen Lernerei, zum einen so das als Hobby zu haben. Auf der anderen Seite auch beim Lernen selber war das für mich auch so ein Kanal, um mir Dinge anzueignen. Also meine ganzen inneren Medizinlehrbücher und so sind vollgezeichnet am Rand. Auch so ein bisschen Eselsbrückenmäßig hat mir das dann schon geholfen. Ja, und so hat mich das eigentlich immer begleitet. Und dann auch Freunde von mir, die haben nach dem Abitur dann angefangen, also mit einem eigenen Spieleverlag, haben auch eigene Spieleläden gehabt. Und das waren eigentlich so die ersten richtigen Produktionen, in Anführungszeichen, wo wir dann halt gemeinsame Karten- und Brettspiele gestaltet haben und so.
Ah, okay, verstehe. Wie kamst du überhaupt zum Zeichnen? Hattest du dann so schon so Comic-Vorbilder oder wo kam das her?
Also ich habe schon sehr früh gezeichnet, also bevor ich Comics überhaupt so als Medium kennengelernt habe. Das ging dann halt so klassisch mit den lustigen Taschenbüchern, Yps und so weiter los. Und gerade Yps war für mich dann wegen der vielen verschiedenen Comics, die dort immer auch so als Miniserie mitgeführt wurden, so ein Einstieg. Ja. Wo ich dann auch ganz klassisch angefangen habe, erstmal die Comics, die ich selber gut fand, irgendwo so nachzuzeichnen, zu gucken, wie haben sie die Figuren aufgebaut, die großen Meister, oder einfach so ein bisschen quasi so versucht nachzuvollziehen, wie eine solche Geschichte funktioniert, wie ein Bild aufgebaut ist und so.
Und Brettspiele war dann einfach auch so ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, weil du es einfach gerne selbst gemacht hast?
Genau, das war auch so, ich sag mal so, von 13 bis 16, 17 haben wir auch sehr viel so Rollenspiele gemacht und so, also Fantasy, Science Fiction und so. Das waren dann natürlich auch so thematische Bezüge, wo das dann auch ganz, ganz schön zusammenkam.
Was habt ihr da gespielt? Gab es da das Schwarze Auge schon?
Genau, das war gerade so die ersten Ausgaben und so. Ah, ja. Das hatte ich auch mehr oder weniger zufällig entdeckt, aber das hat dann so auch im Freundeskreis so sehr guten Anklang gefunden und dann haben wir da auch recht regelmäßig über etliche Jahre immer so unsere regelmäßigen Rollenspielrunden gehabt.
Ja. Hat sich das irgendwie gehalten eigentlich? Spielen das heute noch viele Leute?
Ja, also auch einige von den Freunden von damals, die machen das noch relativ regelmäßig. Bei mir ist das ein bisschen zeitliches Problem, aber hin und wieder mal bei so einer kleinen Mini-Kampagne mitzuspielen oder so, das ist schon immer also sehr lustig. Es ist natürlich wie immer sehr abhängig auch von der Runde, mit der man zusammenspielt, aber da habe ich, also da haben wir auch, glaube ich, eine sehr ähnliche Idee, wie viel Humor und wie viel ernsthafte Fantasy-Erzählung dann da Platz findet. Das ist immer so ein ganz angenehmer Ausgleich, aber zeitlich nicht so, dass ich da sehr regelmäßig im Augenblick leider aktiv bin. Ja.
In Köln gibt es ja schon auch einige Comiczeichner, ne? Also war das dann in der Zeit, als du angefangen hast, da etwas tiefer einzutauchen, auch schon so?
Ja,
also Ralf König fällt einem natürlich so ein und
genau, also Sarah Burini vielleicht.
Sarah Burini heute, ja.
Genau, und Frank Plein, also über den habe ich eigentlich auch so die anderen Zeichner kennengelernt und ja, das war halt auch damals, haben wir dann auch so ein kleines Comic-Magazin, so ein Fansein selber gemacht mit den eigenen Sachen. Das war eigentlich so ein ganz schöner Einstieg in so im Bereich von Self-Publishing, sage ich mal.
Ja. Und dann so, wie habt ihr die dann vertrieben? Einfach so aus dem Rucksack oder?
Ja, genau, die haben wir dann halt ausgelegt. Das war halt auch ein werbefinanziertes, kostenloses Magazin dann. Und das haben wir dann so in den entsprechenden Läden ausgelegt. Aha. Und ja. Also waren damals auch schon recht hohe Auflagen, wobei wir da, glaube ich, auch noch einiges im Keller rumliegen haben.
Ja, und dann hast du aber Medizin studiert, so wie das
genau
irgendwie dann mit deinem Elternhaus vorherbestimmt war.
Ja, also ich hatte mich schon noch ein bisschen umgeguckt, hatte tatsächlich auch so in Richtung Grafik und Design überlegt, ob das eine Option sein könnte, aber auch da war es so, also zu Beginn des Studiums auch, dass ich da so den Beruf des Comiczeichners eigentlich noch gar nicht so gesehen habe und es gibt natürlich auch da keine richtigen Ausbildungsmöglichkeiten oder so, außer jetzt vielleicht in Frankreich, Belgien oder so. Insofern war es aber so, dass es mir schon relativ klar war, dass auch das so wahrscheinlich nicht so viel mit Comics, sondern wahrscheinlich mehr mit Illustrationen im besten Sinne dann zu tun haben würde. Insofern war das für mich so damals eigentlich klar, dass das eher so eine Art Hobby bleiben würde. Wobei, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte oder wenn es da so einen Studiengang Bande Dessinée oder gegeben hätte, von dem ich gewusst hätte, wäre es vielleicht eine Option gewesen, aber im Endeffekt, glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich auch doch genauso nochmal studiert, ja. Also Medizin dann, ja.
Ja. Wann hast du angefangen mit diesen Zines? Wann war das so ungefähr, wo ihr eure selbstgemachten Sachen
Also das war dann so, ich sag mal Anfang 20, würde ich sagen.
Was hast du so selber gelesen zu der Zeit? Warst du da comic-mäßig überhaupt so interessiert oder gingst du da mehr so ums Zeichnen?
Da war ich schon interessiert, aber ich hatte halt eigentlich nur so das, was man so Mainstream-mäßig halt am Kiosk und vielleicht mal in der Buchhandlung bekommt als Comics, also so klassisch halt mit Asterix, Lucky Luke und so weiter. Das waren dann so die Comics. Dann habe ich aber so über Franquin und so auch die franco-belgischen Zeichner kennengelernt. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich dann irgendwie nochmal so das Medium anders entdeckt habe und dann über die anderen Zeichner habe ich dann auch so, was für mich dann im Endeffekt sehr prägend war, George Harriman zum Beispiel mit Crazy Cat kennengelernt. Das war für mich schon nochmal so ein Comic- oder Strip-Format, was mir nochmal so gezeigt hat, was Comic eigentlich sein kann über, sag ich mal, die Funnies hinaus und so die, ich sag mal, die ganzen weitesten Sinne Superhelden-Comics und so, die fand ich vom Zeichnerischen immer sehr spannend. Inhaltlich konnte ich da nicht so viel mit anfangen in den meisten Fällen.
Und dann hast du also tatsächlich mehr oder weniger tagsüber studiert und nachts dann gezeichnet und deine Zines gebastelt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist halt beim Medizinstudium ja auch immer so quartalsweise ein bisschen getaktet, ne? Das heißt, in den Lernphasen habe ich dann meistens noch zu viel zu tun gehabt, um dann wirklich mehr als vielleicht mal einen kleinen Cartoon für die nächste Ausgabe zu machen. Aber weil wir haben irgendwie so, ich sag mal, 4, 5 Ausgaben vielleicht im Jahr angepeilt. Und da war es dann schon so, dass ich dann in den Phasen dazwischen eher dann gezeichnet habe und das Zeichnen an sich so doodlemäßig dann eher beim Lernen parallel lief.
Nun hast du ja oder warst zumindest in irgendeiner Form beteiligt an einer ganz bekannten Figur. Wie kam es denn dazu dann eigentlich?
Das war 1999 eigentlich ein Zufall, wo mich ein Freund angesprochen hatte, der ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht hat, dass sein Artdirektor einen Kontakt hatte zu einer Kölner Puppenbaufirma, die halt jemanden suchten, der ihnen ein paar Character Designs macht für eine Kinderkanalserie. Und der hatte mir den Kontakt dann weitergeleitet und das war Nautilus Productions, damals gibt es heute leider nicht mehr, ein sehr nettes Ehepaar, die das so mehr oder weniger auch im Keller dann die Puppen gebastelt haben, auch für Spitting Image damals schon diese Latex-Puppen gemacht haben. Und die hatten halt, es war ein Pitch damals vom MDR-Kinderkanal und hatten halt diese Figuren im Prinzip für tolle Sachen. Das war als Einspielerformat gedacht im Kinderkanal. Und da sollten halt die Character Designs gemacht werden. Das heißt, ich habe dann im Endeffekt schon ein Briefing gehabt. Das war jetzt für die anderen Figuren, die eigentlich Hauptfiguren waren, ein bisschen mehr als für Bernd das Brot, der eigentlich ja so eine Art Comic Relief und Nebenfigur erstmal nur war. Ja, und da hatten wir halt unsere Designs entsprechend vorgestellt und mit dem Busch, damals gab es noch so einen Beleuchter und Bernd das Brot waren es dann halt die Figuren, die sie genommen haben. Chili haben sie dann von einer anderen Firma das Design genommen und die Umsetzung, das heißt den Puppenbau dann auch entsprechend mit den jeweils beteiligten Puppenbauern gemacht. Das war dann sehr interessant zu sehen, wenn man irgendwie so die Figuren erstmal nur so auf dem Papier entwirft. Also ich war auch erst in Bäckereien unterwegs, um mir so die Anatomien von Broten anzuschauen und zu überlegen, wie denn dieser wahrscheinlich mit seinem Job auch sehr unzufriedene Testkandidat Bernd aussehen könnte. Und von diesen Designs ausgehend dann zu erleben, wie dann, wir haben dann irgendwie eine Bildhauerin gehabt, die das auch sehr schön dann als Tonmodell auch überlebensgroß gebaut hat, was dann halt so als Vorlage für die Latex-Gussfiguren waren. Ja, insofern war das eigentlich so, nachdem ich das eher so von den Brettspielen oder von irgendwelchen Printmagazinen kannte, eigentlich nochmal ein sehr schöner Produktionsprozess auch so, wie dann irgendwie so eine Figur dann plötzlich vor einem steht.
Ja, das war also so eine von vielen Figuren erstmal nur für diese Produktion. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch immer nur diese einzelnen Filme gesehen, die so nachts liefen, wo auch hauptsächlich Bernd das Brot alleine
Genau.
unterwegs war.
Ja.
Und dass es da so ein Universum noch mit so vielen anderen Figuren gab, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Das war also von Anfang an auch gar nicht, also es war erstmal größer angelegt und Bernd wurde dann später der Star, oder wie war das?
Also es war eigentlich eher kleiner angelegt, würde ich fast sagen. Also es waren wirklich so 4 bis 5-minütige Einspieler, wo es dann halt im Grundsetting darum ging, dass Chili das Schaf als Moderatorin, also Stunt-Schaf wollte sie eigentlich immer sein, war dann aber doch in dem Alltagsjob Moderatorin im Kinderkanal und hat im Prinzip die Erfindungen von ihrem Freund Briegel, der Busch, quasi vorgestellt. Und das war so ein bisschen so eine Art vom Format eine Persiflage auf diese ganzen Dauerwerbesendungen. Und es war natürlich klar, dass diese Erfindungen dann auch irgendwie am Ende nicht funktionierten. Im schlimmsten Fall irgendwie der Bernd irgendwie auch immer der Leidtragende war, wenn die Dinge explodierten und das im Studio zu großem Chaos führte. Also es war schon war auch so ein bisschen slapstick-mäßig, Comedy-mäßig. Also es war so eine unterhaltsame kleine Überleitung zu den nächsten Serien und Sendungen, die damals auf dem Kinderkanal liefen. Und von da ausgehend, weil sich damals auch dann Kinderkanal und Arte einen Sendeplatz geteilt hatten, wo dann ab 21 Uhr in den Bereichen, wo es getrennte Sender waren, dann halt dieser Sendeplatz für den Kinderkanal quasi frei war. Und da haben die dann irgendwo angefangen, diese Nachtschleifen mit Bernd zu produzieren. Und das war eigentlich der Punkt, wo dann auch andere über eigentliche Zielgruppe der Kinder im Fernsehen hinaus noch andere, dass halt, also vor allem auch Jugendliche dann nachts mit Erstaunen zur Kenntnis nahmen, was da in dieser Nachtschleife doch auf relativ bizarre Weise funktionierte. Mit also das fand ich auch das Sympathische, dass Bernd eigentlich so ein Offbeat-Charakter ist, also eigentlich so einer, der in seiner Verweigerungshaltung, seiner ein bisschen depressiven, lakonisch-sarkastischen Art doch auch eigentlich so eine so einen Charakter darstellt, den man jetzt nicht unbedingt im Kinderkanal auch erwartet hätte. Ne? Und insofern hat ja dann auch eine gewisse Eigendynamik und ein Eigenleben darüber hinaus entwickelt.
Ja, ich hatte ja immer den Eindruck, der wäre so besonders für Kiffer konzipiert worden. So im Nachtprogramm
ich kann's lief das dann... Ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen, dass es dann wahrscheinlich irgendwie nochmal einen Tacken bizarrer ist, wenn man dann auch das in dieser wiederholenden Schleife sieht und dann auch direkt angesprochen wird, so von wegen, jetzt mach den Fernseher aus, ich habe keinen Bock, ich will schlafen und lass mich in Ruhe doch.
Ja, das war schon recht bizarr in der Tat. Weißt du noch ein bisschen mehr darüber, wie es überhaupt dazu kam, zu dieser Idee? Was war denn da so der Gedanke dahinter?
Also die Grundidee, das war ein Konzept von Tommy Krabweis und seinen Kumpels. Die haben ja damals dann halt, sag ich mal, diese Grundidee, dieses Format und auch so dieses Figuren-Setup dann halt dem Kinderkanal angeboten. Und also mit denen hatte ich leider selber in der Produktion und so auch kaum Kontakt, aber das war im Prinzip so die Grundidee, die dann aber jetzt erstmal auch für dieses Einspielerformat war. Und dann gab es aber ja auch diese Bernd-Events und so weiter, das waren dann noch so größere Produktionen, teilweise auch so Musikclips, die sie mit Bernd und den Figuren produziert haben.
Ja. Später wurde es dann wahnsinnig populär, ne? Also das war schon ein großer Erfolg, ne?
Ja, das war auch für alle, glaube ich, sehr überraschend. Und ich denke, so ein Punkt war tatsächlich, dass so mit der Nachtschleife sich halt auch so bei den Jugendlichen diese Figur auch so, also hat sich etabliert oder so einen gewissen kultigen Status bekommen. Und es war dann auch so, dass dann eigentlich so der große Durchbruch war wahrscheinlich so 2004 mit der Verleihung des Grimme-Preises dann. Dann war es auch so, dass darüber dann auch, sage ich mal, Bernd als Figur mehr in den Vordergrund trat im Vergleich zu den anderen eigentlichen Hauptfiguren. Mhm. Und auch so eher eigentlich das Maskottchen dann vielleicht für den Kinderkanal wurde, eher noch als Chili vielleicht.
Da gab es doch irgendwie diese komische Geschichte, dass irgendwie so eine große Bernd-das-Brot-Figur in Erfurt geklaut wurde, ne?
Ja, das war tatsächlich relativ bizarr. Also das war halt so eine Figur, die auf dem Marktplatz installiert war und die war dann eines Abends plötzlich weg und es war nicht klar, was da passiert ist. Und es gab dann tatsächlich auch eine Art Bekennervideo, wo sie dann halt diese Figur auch entsprechend inszeniert hatten. Im Endeffekt war es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, von einem autonomen Zentrum, die damit gegen die Schließung einer Fabrik oder einer Neubebauung des Geländes protestieren wollten. Und war natürlich medial auch eine schöne Geschichte. Ich habe dann irgendwie auch noch, also ich habe selber auch gar nicht mitbekommen. Ein Freund schickte mir dann irgendwie das Foto, wo irgendwie dann Bernd wieder gefunden wurde im Endeffekt und von 6 Polizisten dann auf den Schultern dann wieder an den Platz auf dem Marktplatz getragen und dort wieder verschraubt wurde.
Okay. Und hast du jetzt so von diesem irren Erfolg dann da noch irgendwas gehabt? Hast du darüber noch viele andere Aufträge bekommen oder so? Wie ist das, wenn man so eine bekannte Figur designt?
Ja, also es war eigentlich so gedacht, also eigentlich auch vertraglich festgelegt, dass ich dann halt so eine Art Artdirektion für die Weiterentwicklung der Figur noch beim Kinderkanal und für Abformate einnehmen sollte. Das wurde dann vom Kinderkanal nicht unbedingt sehr aktiv praktiziert, sage ich mal. Mhm. Ich habe es dann irgendwann auch nicht so vehement eingefordert oder da auf mein Recht gepocht, weil es im Prinzip auch, sage ich mal, also so schön wie das ist, die Figur zu haben, dann in der Umsetzung und in der Betreuung dann, sage ich mal, da seine Zeit zu investieren, das hätte ich jetzt nicht so spannend gefunden, wie andere Formate, neue Figuren zu entwickeln. Was natürlich sehr schön ist, ist so vom Character Design Aspekt so eine Figur im Portfolio zu haben, einfach für andere Auftragsarbeiten. Ist das natürlich schon ein Türöffner.
Ja. Ja, es gibt ja so dieses bekannte Beispiel von Walter Moers, mit seinem Blaubeer, der den ja also irgendwie auch wohl als Auftragsproduktion gemacht hat und da nie großartig reich mit geworden ist.
Ja.
Und als Designer ist man dann ja sicherlich in einer noch schwächeren Position als der Erfinder selbst.
Ne? Absolut, ja klar, ja klar, ja. Also ich bekomme da schon noch irgendwie so ein paar Promille anteilig an irgendwelchen Lizenzerlösen, aber das sind ein paar hundert Euro im Jahr. Also davon wird man jetzt nicht reich, sage ich mal.
Okay, dann kommen wir doch mal zu dem Thema, über das ich überhaupt erst auf dich aufmerksam geworden bin. Ich bin nämlich großer Freund des iPad Pro und vor allem mit dem Pencil und Apps wie Procreate oder Clip Studio ist das jetzt eine ziemlich interessante Konkurrenz für so Wacom oder ähnliche Sachen geworden in den letzten Jahren. Und da gibt's zwar schon, also jetzt insbesondere bei Procreate, das ist so diese Mal- und Zeichen-App, die ich dafür benutze, da gibt's zwar schon tolle Brushes dabei, aber wenn man da irgendwann so ein bisschen mehr will, dann landet man ganz schnell bei dir.
Das freut mich so.
Weil es gibt ja gar nicht so viele Leute, die da aktiv sind und Brushes bauen. Also es gibt dieses Procreate-Forum, da passiert schon was, da sind schon einige am Machen, aber ich habe den Eindruck, dass du da zu den aktivsten gehörst oder auf jeden Fall hast du irrsinnig viele schon gemacht.
Ja.
Und auch sehr, sehr, sehr gute.
Danke. Ja, also, danke.
Wie kam es denn dazu? Also ich vermute mal, du warst einfach auch selbst iPad-User und wollte es einfach bessere Brushes haben. Ne?
Genau, also im Prinzip habe ich dann also das iPad als Werkzeug zum Zeichnen eigentlich erst dann wirklich so mir intensiver angeschaut, als es halt den Apple Pencil gab als Eingabegerät. Und das, also ich habe sonst jahrelang eigentlich hauptsächlich mit Clip Studio bzw. Manga Studio auf dem Mac gearbeitet und dann halt mit dem Cinti-Grafik-Tablet. Aber dann war so das iPad zusammen mit dem Pencil und Procreate tatsächlich so etwas, wo ich dachte, das ist schon noch, also war für mich, weiß ich nicht, ein Game-Changer, wenn man so will. Einfach so von dem Handling, von dem Gefühl des Zeichnens und auch von der Möglichkeit halt damit mobil unterwegs zu sein. Ne? Also ob jetzt beim Kunden oder wenn man mal im Café schnell was kribbeln möchte oder so. Und dann kam ich halt relativ schnell an den Punkt, wo ich dann mit den Brushes, die mit Procreate mitkam. Also ich habe auch alle möglichen anderen Zeichen-Apps ausprobiert, aber da war Procreate schon damals so Anfang 2016 bin ich da intensiver eingestiegen. Für mich eigentlich so die mit Abstand beste App in dem Bereich. Aber mit den Brushes war ich dann auch selber etwas unzufrieden, habe dann auch im Forum da so ein paar gefunden, wo ich dachte, ja, geht in eine gute Richtung, würde es aber eigentlich gerne noch ein bisschen anders haben, so vom Verhalten, vom Fluss und so weiter. Und habe dann einfach angefangen, mich mit dieser Brush Engine so zu befassen, dass ich dann halt auch eigene Brushes gebaut habe. Erstmal so hauptsächlich Inkbrushes, so klassisch eigentlich so das Hauptwerkzeug wahrscheinlich für Comiczeichner, je nach Stil, aber darüber bin ich dann...
Hast du so ganz berühmte Zeichner Striche zum Vorbild genommen, ne?
Und genau, also es war dann so ein bisschen auch so ein sportlicher Ehrgeiz, dass ich mir dann gesagt habe, dann guck dir mal irgendwie so die Originalzeichnungen an, hatte dann noch so ein paar Originale oder hochauflösende Scans und habe dann geguckt, wie man also erst auch so ein bisschen Try-and-Error-mäßig mit verschiedenen Texturen Brush-Tipps dem Ganzen ein bisschen näher kommen könnte und habe dann auch versucht, so diese körnige Anmutung von Bristleboard oder so weiter dann auch in den einzelnen Brushes umzusetzen und habe da halt auch so meine Lieblinge der franco-belgischen Schule erstmal so als Vorbild genommen. Also so eine ersten Brushes, die habe ich dann auch Franco-Brush genannt. Insofern war das so der Einstieg eigentlich, ja.
Die Möglichkeiten in Procreate sind ja doch so ein bisschen beschränkter als in Photoshop zum Beispiel, ne? Da hat man ja richtig so eine Physik-Engine und kann irgendwie jedes einzelne Haar irgendwie animieren oder so.
Yeah.
Ich habe das auch hier und da mal ausprobiert, aber um da richtig gute Ergebnisse zu erzielen, muss man da schon ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, war am Anfang sehr viel Versuch und Irrtum, wo man sich einfach so schrittweise dem Ganzen genähert hat und mit den verschiedenen Einstellungen, dann habe ich dann versucht, da irgendwie so die Details
zu optimieren. Im Endeffekt vom Ablauf ist es so, dass man, also dass ich ausgehe von wirklich einem Strich, der halt dann auch irgendwo aufbricht auf dem Papier und so, was man in höheren Auflösungen eigentlich eher sieht, und versuche das dann halt abzubilden. Das heißt, ich arbeite auch nicht mit den gescannten Brush-Tipps oder Texturen, sondern baue die dann entsprechend, um dieses Ergebnis zu erzielen. Das heißt, das sind jetzt, bei Photoshop hast du ja teilweise wirklich so Pinselstriche, die du dann nimmst. Bei Procreate ist es eher so, dass du halt irgendwo eine Form hast, die dann in der Bewegung oder so eine ähnliche Textur oder einen ähnlichen Farbfluss ergibt, wie halt das Original, was ich dann halt immer als Referenz neben den Demostrichen habe.
Und wie lange sitzt du da so ungefähr an einem Brush? Kannst du das ungefähr sagen? Ist wahrscheinlich unterschiedlich, ne?
Das ist sehr unterschiedlich. Also kommt halt auch drauf an, ob es irgendwie so ist, dass man sagt, okay, ich probiere einfach mal was. Ich habe mit Filterforge, das ist ja so ein Photoshop-Plugin quasi, die auch schon früher relativ viele Texturen gemacht, und aus diesem Pool habe ich dann so verschiedene Texturen immer rausgesucht. Im Endeffekt ist es so, wenn du konkret so ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielen willst, kann halt so ein Brush schon ein paar Stunden dauern, bis man da ist, ne? Und dann die Textur auch dann für, es ist ja auch so, je nachdem, in welchem Neigungswinkel du dann den Stift hältst und wie sich dann der Pinselstrich verhalten soll, hast du da natürlich sehr viele verschiedene Einstellungen, die man dann berücksichtigt, wo, sage ich mal, so ein erster Prototyp, wo du weißt, okay, das geht wahrscheinlich in die richtige Richtung, hat man dann teilweise relativ schnell zusammen, und dann ist so nach dem guten alten Pareto-Prinzip so die letzten 20% sind die, die es dann halt aufwendig machen. Ja. Aber da war es für mich dann auch erstmal so, weil ich das halt auch für als Werkzeug für mich selber gemacht habe, auch okay, dann nochmal die extra Runde zu gehen und nochmal eine andere Textur und hier nochmal irgendwie die Pinselspitze nochmal zu modifizieren und sich da so schrittweise zu nähern. Insofern auch einige von meinen Brushes, die haben auch dann eine entsprechende Versionierung oder so, wo sich dann auch mit neuen Features, die Procreate ja auch relativ regelmäßig dann anbietet, dann auch ganz neue Möglichkeiten ergeben, auch so.
Genau, da gab es ja
alte Brush dann nochmal neu zu interpretieren oder weiter auszubauen.
Letztes Jahr gab es ja ein Update mit ein größeres Update der Engine dahinter. Musstest du dann da viel nochmal umbauen, oder haben die alten Brushes trotzdem weiter funktioniert?
Ja, also die haben im Großen und Ganzen schon funktioniert. Also was sehr nett ist, dadurch, dass ich da im Forum sehr aktiv war, hatten die von Procreate mich dann auch eingeladen zum Alpha- und Beta-Testing. Das heißt, ich habe es schon mit ein bisschen Vorlauf dann auch mir anschauen können, inwieweit die Brushes noch funktionieren würden mit den neuen Features. Gab einige, die ich dann tatsächlich updaten und umbauen musste. Auf der anderen Seite auch eine komplett neue Dimension von Pinseln oder Pinselarten, die man mit den neuen Features dann bauen kann. Insofern, also ich habe auch immer noch einige, wo ich auch sage, okay, da müsste jetzt eigentlich nochmal ein Update her. Das ist dann halt immer so ein iterativer Prozess, ne? Also die funktionieren zwar, ne? Also ich meine, es gab ungefähr, würde ich sagen, so 5-10%, die ich wirklich anpassen musste, damit es keine Artefakte mit der neuen Procreate-Version gab. Aber im Endeffekt ist die Kompatibilität da schon zum Glück gegeben gewesen, im Großen und Ganzen, ja.
Was haben die da verändert? Irgendwie sind so Überblendungen und so Kram sind besser geworden, ne? Oder was?
Genau, also so diese Wet Paint oder Wet Mix Features, das haben die halt überarbeitet. Dadurch gibt's halt dann je nachdem auch so ein paar Artefakte, die sie dann aber wiederum mit einem Update, mit einem Mini-Update danach, haben sie halt auch wieder einen neuen Slider eingeführt, mit dem man dann halt diese Artefakte auch so ein bisschen reduzieren kann. Also die sind ja schon auch sehr offen und reagieren auch sehr interessiert auf Vorschläge, oder wenn man denen halt entsprechende Beispiele auch dann in dem Beta-Forum zeigt, wo es halt nicht so funktioniert, sind die dann auch sehr bemüht, das irgendwo entsprechend dann in ihre Produktionspipelines übernehmen. Und das andere neue Feature, was ich sehr großartig finde, ist halt so ein Bleed-Feature, wo man im Prinzip so auch Druck- oder Neigungswinkel abhängig dann auch mit der Textur noch mehr arbeiten kann, die dann auch so ein bisschen je nach Neigungswinkel zum Beispiel deutlicher zutage tritt, oder wo ich auch so Brushes mit sehr harten Kanten auch machen kann, was natürlich bei einem Bitmap-Programm für einige Zeichner auch interessant ist, die dann da halt gerne auch, ob jetzt für Koloration oder für Schwarz-Weiß-Print, gerne halt mit den harten Kanten arbeiten. Insofern.
Ja, das war so ein Problem, ne, dass man immer dann diese etwas unscharfen Kanten hatte, wenn man sehr hoch aufgelöst gearbeitet hat.
Ja.
Das ist besser geworden. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch schon zwei so DIN A2 Prints gemacht. Das geht auch. Ne? Ja. Also das ist inzwischen schon, also wenn man die richtige Auflösung dann wählt, ist das eigentlich unproblematisch.
Aha. Ja, cool. Ja, und dann wie vertreibst du diese Brushes? Also die gibt es auf, wie heißt die Seite?
Also ich habe so eine Art Brushblog, das procreate-brushes.com.
Ja.
Da habe ich halt eher so, weiß ich nicht, die Updates oder mal ein paar Brush-Demos und auch so ein paar Tipps und FAQs. Hauptsächlich vertreibe ich die dann halt über Gumroad, also
ja, genau,
so eine Art Online-Shop, wo ich dann auch sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigen Pinsel an den verschiedenen Paketen habe.
Ja, was hast du noch für Pakete?
Also gibt dann halt noch so, weiß ich nicht, so Ölfarben, Wasserfarben, Pencils natürlich auch. Oder auch so für Mangas entsprechende Brushes und gibt es natürlich auch dann entsprechendes Feedback von Nutzern oder auch so Wünsche, kannst du nicht mal eine Brush machen, die so und so aussieht, oder das ist auch ganz interessant, die dann irgendwie so gemeinsam zu entwickeln.
Ja, du hast jetzt auch ein ganzes Set für einen Zeichner gemacht, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau, das war tatsächlich ganz witzig, also ist auch so aus meiner Sicht selber so das Set, mit dem ich selber am meisten mache oder jetzt auch sehr zufrieden bin. Das hat sich halt zufällig ergeben. Auch so, ich glaube, über Twitter oder so kam der Kontakt. Ich hatte halt so eine Brush, die Jens, also es ist so ein norwegischer Comiczeichner, Jens Kasteif, der hat dann nochmal gefragt, oder wir waren so in E-Mail-Kontakt, und weil ich irgendwie seine Sachen auch sehr gerne mag und seinen Strich auch sehr toll finde, hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich ihm dann angeboten habe, also ich kann dir gerne da so für dann noch so, weiß ich nicht, so zum Beispiel fürs Panel zeichnen oder für ein paar Schattierungs Brushes entsprechende Vorschläge machen. Und da hat er mir dann auch so mit sehr guten Beispielen, also analogen Beispielen als Referenz und dann auch seinen quasi Better-Zeichen versuchen, mir das geschickt, und das haben wir dann halt so gemeinsam entwickelt. Das war tatsächlich sehr schön und ja.
Cool, ja. Und kommt da was rein? Kaufen die Leute so Brushes? Also ich meine, das ist ja schon eher so ein wirklich so ein Spezialtool, was jetzt wahrscheinlich irgendwie hauptsächlich dann nur so Professionals brauchen.
Ja.
Ist das irgendwie so ein ernstzunehmendes Nebenbei-Business oder ist das eher so Peanuts?
Also ich sag mal, es ist jetzt nicht so Kyle T. Webster mit seinen Photoshop-Brushes, ne? Also davon.
Er ist ja schon richtig mittlerweile auch bei Adobe eingekauft und so, ne?
Genau, genau. Also es ist so, also ich meine, ich biete die auch bewusst relativ günstig an, weil es mir eher darum geht, irgendwie so andere Zeichner und Kollegen dann mit guten Werkzeugen auszustatten. Und also es trägt sich ganz gut selbst von der Zeit, sage ich mal, die ich dann halt da auch teilweise für Support oder fürs Bauen von neuen Brushes aufwende. Das deckt sich da ganz gut, aber das ist jetzt kein super toller Stundenlohn. Und es ist halt eher so etwas, was als Zubrot ganz gut funktioniert und was natürlich eigentlich auch als Produkt ganz dankbar ist, weil wenn man die jetzt einmal gebaut hat, dann muss man da vielleicht hin und wieder mal ein Update machen, aber man müsste da jetzt auch nicht so viel Zeit reinstecken. Bei mir ist das dann halt eher so, wenn ich dann mal irgendwo einen Kreativblock habe oder so eine Phase, wo ich irgendwie nicht so viel an Auftragsarbeiten habe oder so und selber dann auch denke, ach, hier könnte man doch eigentlich mal dieses und jenes ausprobieren, dass ich dann auch diese Brushes baue, das so ein bisschen von der Art ist das natürlich schon eine relativ monotone Tätigkeit. Erstmal, man dreht halt ein paar Schiebereglern, lädt eine neue Textur rein, macht Demostriche, ändert die Textur, macht Demostriche. Mhm. Aber es kann dann auch so ein bisschen entspannend sein zwischendurch, ne? Oder so beim Skribbeln und so.
Mhm.
Man könnte wahrscheinlich da jetzt mehr Zeit auch ins Marketing, in die Kommunikation stecken und so weiter und das Ganze auch vom Pricing her ein bisschen anpassen. auch weil ich jetzt relativ viele Brushes kostenlos habe, da könnte man natürlich auch gucken, dass man da vielleicht irgendwie so andere Staffelung hat. Aber ich finde es tatsächlich auch sehr schön, auch dann irgendwo so weltweit irgendwie so dann das Feedback zu bekommen oder Zeichnungen von Leuten zugeschickt zu bekommen, zu sehen, was sie dann damit machen. Und ja, einfach da zu sehen, dass es irgendwo auch für viele tatsächlich so ein bisschen die Arbeit erleichtert oder so. Also im besten Fall schreiben sie mir auch, dass sie durch die Brushes inspiriert sind, selber mehr oder anders zu zeichnen und so. Das ist natürlich schon ein sehr schönes Feedback.
Ja, ja, da ist so ein günstiger Preis natürlich hilfreich, aber ist schon ja sehr, sehr, sehr günstig. Also ich sehe gerade hier dieses Megapack mit 400 Brushes sind da drin für $15.
Genau.
Das ist ja wirklich sehr erschwinglich. Bei manchen Packs kann man irgendwie auch einen freien Preis wählen oder so, ne?
Genau, das ist halt so pay what you want. Das ist dann so etwas, wo ich, weil einige sagen, ja, das ist zu billig oder ich das bringt mir jetzt so viel, da würde ich gerne noch was spenden oder so, dann habe ich halt diese pay what you want Option und mache halt auch die Updates kostenlos. Das heißt, wenn ich dann neue Brushes habe, die gibt es dann auch so als kostenloses Update dazu. Im Endeffekt ja, ist das aber auch so ein bisschen, dass ich auch, also zum einen ist diese Community auch da sehr freundlich, hilfreich und so weiter. Da finde ich es dann auch nur fair und gut, dann irgendwie das auch auf diese Weise zurückzugeben. Und weil die App selber halt auch mit $9.99 sehr günstig ist, also für eine App vielleicht teuer, aber wenn ich mir jetzt Photoshop oder so angucke im Vergleich, ist das halt wirklich von dem, was ich da an Features und Funktionalität bekomme, eigentlich ein Spottpreis. Ja. Und dann zu sagen, dann nehme ich jetzt irgendwie das 3- oder 4-fache von dem App-Preis für meine Brushes, finde ich dann auch irgendwie, fühlt sich komisch an.
Ja, wobei ich finde, es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, so eine App für einen Zehner zu verkaufen. Also ich meine, ja, ich finde es toll auf der einen Seite, dass es sich jeder leisten kann. Und ich finde auch schön, dass es nicht so ein Abo-Modell ist.
Auf jeden Fall, ja.
Aber 10 Euro für so eine App, in der ja, gut, sie ist relativ minimalistisch, aber es steckt schon viel drin an Funktionalität.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt auch das Schöne, dass das irgendwie so ein sehr reduzierten Interface, man eigentlich, wenn man tiefer einsteigt, da entdeckt, wie viel da eigentlich noch an wirklich auch nützlichen Funktionen noch unter der Motorhaube ist.
Ja, und da mache ich mir halt so ein bisschen Sorgen um die Zukunft solcher Programme, wenn die so günstig sind.
Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das für die Jungs von Procreate ganz gut funktioniert, weil die auch von Apple entsprechend gefeatured werden und dass es für die wahrscheinlich auch über die Masse funktioniert. Aber ich war auch sehr erfreut, dass sie da auch bewusst gesagt haben, nee, wir machen jetzt da kein Abo-Modell draus, wie das zum Beispiel jetzt ja bei Clip Studio passieren wird.
Die nehmen irgendwie einen Zehner im Monat oder sowas, ne?
Ja, genau. Also ich selber überlege auch noch, also ich meine, ich finde auch diese Clip-Paint-App sehr gut, aber wenn man irgendwie dieses Interface von Procreate gewohnt ist.
Fühlt sich sehr Windows-mäßig an, ne?
Ja, total. Also ich gucke die ganze Zeit, wie ich das irgendwie die ganzen Paletten da aus dem Zeichenbereich rausbekomme. Ja.
Und sie ist auch sehr schwerfällig, ne? Also
finde ich auch. Also so richtig flüssig ist es noch nicht. Also das mag sich jetzt noch in den nächsten Monaten vielleicht verbessern, aber so vom Gefühl, irgendwie so in diesen Fluss zu kommen, ist das schon für mich eigentlich nur bedingt eine Alternative für Procreate. Also was natürlich super ist, sind die Vektorzeichenfunktionen. Das fehlt manchmal vielleicht bei Procreate, wenn man so will, aber ja.
Und für Comic-Leute natürlich auch so dieses mit so mehrere Seiten anlegen können.
Ja, korrekt.
Natürlich auch super.
Ja, auch mit den Sprechblasenfunktionen und so. Ne?
Und dann hat es auch noch Animationsfunktionen. Also das ist ja wirklich, das ist schon so ein richtiges Photoshop, so mehr oder weniger.
Ja.
Ja, ich habe mir da neulich auch mal diese Test, die haben irgendwie mal so ein paar Monate Testversion angeboten und habe mir das auch mal angeschaut. Aber mich spricht dann so dieser minimalistischere Ansatz von Procreate doch auch etwas mehr an.
Ja.
Was gibt's denn so von Procreate, was du dir da noch so, gibt's da noch irgendwelche Sachen, die du dir da noch wünschen würdest? So vielleicht so generell von dem Programm oder auch nur fürs Brushes bauen?
Ja, klar. Also ich meine, so generell wäre natürlich ein Text-Tool cool. Ne? Also die Texte setze ich jetzt dann entweder per Copy-Paste aus einer anderen App wie Inkscape oder so rein. Ist jetzt aber kein Showstopper für mich, weil je nachdem, was ich zeichne oder so bei meinen eigenen Comics, ist es auch so, dass ich dann so die letzten 5-10%, sprich so das finale Layout und Text dann halt oft auch in Photoshop oder in der Desktop-Variante von Clip Studio setze. Was so die Brushes angeht, wäre natürlich super, irgendwie so ein bisschen diesen Wet-Paint-Modus, also diese Wasserfarb-Anmutung, die ist halt in Photoshop doch noch überzeugend. Da gibt es sowas noch ein bisschen realistischer, in Anführungszeichen, zu haben. Man kriegt schon die Ergebnisse hin, aber es ist teilweise so, dass man da ein bisschen basteln muss, ne, um dann die entsprechenden Kanten und so weiter hinzubekommen. Also so ein Wasserfarb-Modus, also dieser Wet-Paint-Modus, den sie jetzt haben, der ist schon sehr cool. Also das ist dann aber eher so für Blending, also so für Farbmix und so weiter, gut als für so einen richtigen flüssigen Farblauf, der halt dann auch diese harten Kanten bietet. Aber ich meine, auch da gibt's über Photoshop hinaus noch so mit Rebel und so weiter auch Tools, die das so als Kernfunktion haben, die das dann noch überzeugender abbilden. Aber ich glaube, das wird auch über die Zeit sicherlich noch einiges geben. Das ist schon, also auch von der Art, wie sie eigentlich so jedes Jahr mit einem großen Update dann auch den Funktionsumfang deutlich nochmal erweitern, ist das auch schon eine sehr lebendige App, finde ich, so also im Vergleich zu anderen
auch. Ja, ist natürlich auch eine Frage der Leistung.
Genau, also richtig, ja.
Es gibt ja also schon noch so spürbare Grenzen. Also ich habe versucht, mir so ein A5-Template auf 1200 dpi anzulegen. Ja. Und dann hat man irgendwie noch 5 Ebenen oder so.
Ja, genau. Ja.
Also es gibt da schon sehr spürbare Grenzen noch, was so die Leistung angeht. Und gerade so diese aufwendigen Pinsel, wie man sie von Photoshop teilweise kennt, wo wirklich dann die einzelnen Haare gerechnet werden.
Ja, ja.
Sowas würde wahrscheinlich einfach noch gar nicht richtig gut funktionieren.
Ja, also es ist natürlich dann auch so mit irgendwo sind, also jetzt gerade so bei den Ebenen der Auflösung ist das natürlich dann auch eine Hardware-Geschichte, ne? Aber es auch das entwickelt sich ja auch in einer erstaunlichen Weise weiter, aber schon richtig, also so von der Art, wie man irgendwo auch bei Photoshop wirklich ein komplettes Labor hat, ist das da, dass man aber dafür, finde ich, irgendwie so ein bisschen mehr hands-on arbeiten kann oder so. Also es fühlt sich irgendwo intuitiver und spielerischer an, in Procreative Brushes zu bauen als in Photoshop, finde ich.
Weil man einfach weniger Möglichkeiten hat und das Interface simpler ist?
Ja, also das hat, glaube ich, tatsächlich auch da sehr viel mit dem Interface zu tun und so sage ich mal, mit ein bisschen so einer Reduktion auf das Wesentliche hat man dann in einzelnen Bereichen dann, finde ich, auch bessere Ergebnisse teilweise als in Photoshop. Also es kommt dann wirklich sehr darauf an, was man abbilden möchte. Also zum Beispiel so mit den Inkbrushes bin ich selber da sehr zufrieden vom Ergebnis im Vergleich auch zu Photoshop und Clip Studio.
Ja.
Wie gesagt, so bei einzelnen, also auch die Pencils ist auch wunderbar, finde ich. Aber so diese Wasserfarben ist eigentlich so das Hauptthema. Und auch so ein bisschen dieser pastöse Ölfarblook. Das ist auch nochmal so etwas, wo man sicherlich noch Luft nach oben hat bei Procreate.
Ja, da gibt es ja auch schon ganz geile Konzepte in, wie heißt es, Painter oder so, wo man so richtig, wie auf so einer Farbpalette Farben zusammenmischen kann.
Genau, ja.
Das ist natürlich schon auch ganz, ganz interessant.
Ja.
Aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten.
Ja.
Auf dem iPad zumindest.
Genau.
Ja, und dann ist ja auch immer so eine Sache, Computer produzieren ja immer erstmal alles so glatt und perfekt.
Ja, genau.
Und man muss halt immer dagegen arbeiten und was dafür tun, damit Sachen naturalistisch und zufällig aussehen. Ne?
Genau,
das ist wahrscheinlich so die größte Herausforderung. Ne?
Ja, genau. Also auch so diese Happy Accidents, sage ich mal, beim Zeichnen, ne? Dass man irgendwo so dann auch irgendwelche zufälligen Muster hat, wie dann auch so ein Pinselstrich aufbricht und so. Ja. Aber das Lustige ist auch, da gibt es so ganz unterschiedliches Feedback. Einige, die sind dann so mit den sehr glatten, ist natürlich eine Stilfrage, mit den glatten Brushes sind die dann eher happier und andere sagen, halt, so muss ein bisschen dreckiger sein und noch ein bisschen mehr Artefakte produzieren. Aber wie gesagt, das kann man dann eigentlich inzwischen auch ganz gut imitieren, je nach Brush-Typ.
Ja, ich finde es ja gerade so ein bisschen interessante Phase, weil es so so viele Leute wie nie zuvor halt so digitale Malsachen benutzen und das sieht vieles ganz, ganz toll aus, aber ich finde oder bilde mir ein, dass man auch oft sieht, dass es digital ist, weil es eben
absolut, ja.
Ja, weil es halt immer auf den gleichen Formen basiert und es täuscht eben so einen Naturalismus vor, aber irgendwie ist es so ein bisschen, ja, wie wenn man auf so einen 3D-generierten Menschen guckt. Irgendwas stimmt doch da nicht.
Ja, genau. Es wirkt zu glatt dann teilweise. Kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja. Also das war auch so der Ausgangspunkt eigentlich für mich bei den Procreate Brushes, dass man da zu sehr noch das Gefühl hatte, ah, okay, es ist klar, dass das mit dem Rechner gemacht ist, auch wenn es jetzt nicht irgendwie nach einem Standard-Photoshop-Filter aussieht. Aber das ist halt generell auch so mit den Farbverläufen oder so. Eigentlich immer so diese extra Runde nochmal ist, das ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen alles. Ne?
Ja. Okay, Procreate, ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Mhm. Du bist da auf jeden Fall weiter am Ball.
Ja, definitiv, ja.
Cool. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, schon ein großer Verlust, wenn du dir morgen überlegen würdest, ach nee, das mit den Brushes lasse ich jetzt doch mal bleiben.
Ja,
aber. Weil es halt gar nicht so viele gibt, die das machen, habe ich so den Eindruck. Oder zumindest nicht viele, die das so ernsthaft so gut machen.
Ja, vielen Dank. Also, aber das war auch für mich so ein bisschen der Punkt, auch so von dem, was auch andere dann teilweise kostenpflichtig anbieten. Ich hatte mir dann auch anfangs so einige Sets gekauft, wo ich dann denke, so, ja, okay, ne, das sind aber dann so. Aus meiner Sicht fehlen dann die letzten 20-30% noch und das macht dann aber auch Spaß, irgendwie zu gucken, wie weit man dann die Brush Engine noch pushen kann und was noch so möglich ist. Insofern macht es auch so viel Spaß, dass ich da sicherlich weitermachen werde. Insofern, ja.
Oh, sehr schön. Dann lass uns noch ein bisschen darüber reden, was du jetzt eigentlich als Illustrator noch so machst?
Ich habe jetzt nicht so das Buch oder den Comic, den ich jetzt da nennen könnte, sind halt eher immer so Beiträge gewesen für verschiedene Magazine. Bisher, was ich jetzt im Augenblick mache, ist halt so eine Comic-Strip-Serie im Prinzip eher zu Warten auf Godot von Samuel Beckett, wo ich das Ganze in so einer cartoonigen Form versuche. Also jetzt auch nicht eins zu eins am Stück orientiert, aber schon inspiriert von dem Grundsetting, das halt so als kleines Strip-Format weiterzuführen. Und das war jetzt auch so beim Comic-Seminar in Erlangen letztes Jahr für mich so der Fokus. Und eventuell habe ich jetzt auch dann noch eine Ausstellung in Leipzig Ende April mit den Cartoons und Comic-Strips. Und das ist eigentlich so für mich jetzt im Augenblick der Fokus, dass dieses Format und mit diesen Figuren das weiterzuentwickeln.
Du arbeitest aber eben auch noch im Medizinbereich, ne?
Genau. Das ist
aber nicht als Arzt, oder?
Als virtueller Arzt kann man vielleicht sagen. Nee, das stimmt's auch nicht. Also im Prinzip ist es so, dass ich nach dem Studium dann halt bei einem Ärzteportal angefangen habe und mache da so Konzeption im weitesten Sinne und Produktentwicklung. Das heißt, so diese medizinischen Anwendungen, was man im Web so vielleicht für Ärzte, Medizinstudenten an Kommunikationsszenarien bauen könnte. Das versuchen wir halt dann in so einer, ja, also man könnte es verkürzt so Facebook für Ärzte nennen, nur dass man da halt jetzt nicht Urlaubs- und Partybilder teilt, sondern gemeinsam Befunde diskutiert oder so Wissen teilt. Mhm. Und das ist halt ein geschlossenes Netzwerk und da ist eigentlich so dieser medizinische Fokus nach wie vor sehr stark vorhanden, was mir auch wichtig war. Aber es ist halt schon nicht so diese klassische ärztliche Tätigkeit auf jeden Fall. Es ist dann eher so, dass wir jetzt auch so eine App haben, wo ich dann als Patient auch eine ärztliche Beratung bekommen kann oder dass wir halt da überlegen, wie man mit den neuen Technologien den Medizinern das Leben ein bisschen leichter machen kann. Und das ist also, wenn ich die Zeichnerei jetzt nicht hätte, auch ein sehr schöner Job, aber im Augenblick ist das halt so in einem Mix für mich eigentlich perfekt. Das heißt, ich bin dann 3 Tage bei DocCheck und 2 Tage mache ich dann Comics-Illustrationen und ja, und auch die Pinsel im Prinzip.
Diese Themen aus deiner Biophilosophie, Medizin, Psychoanalyse, inwiefern findet das Einfluss in deine illustrativen Arbeiten?
Also bei den Illustrationen natürlich jetzt, weiß ich nicht, also das waren dann zum Beispiel so fürs bedingungslose Grundeinkommen so irgendwelche Flyer, Infobroschüren oder so. Ne? Das ist dann eher so thematisch geprägt und dass man sich da überlegt, wie man das Ganze auf eine weniger textlastige Weise und irgendwie auch eine leichte Weise einfach das Thema in die Diskussion bringen kann. Ansonsten, sage ich mal, wenn ich die Comics mache, habe ich dadurch natürlich auch, weil ich die jetzt nicht unbedingt marktorientiert produzieren muss, auch die Freiheit, da mal einfach so ein bisschen für mich Themen zu erkunden. Das heißt, wenn ich irgendwo ein interessantes Buch gelesen habe oder wie jetzt ein Bühnenstück, was ich schon immer interessant fand von Beckett, dann ist das für mich auch so ein Comic als Medium Weg, sich diesen Inhalten auch zu nähern und sich die zu erarbeiten. Insofern ist das für mich dann eigentlich so ja auch eine Art von Meditation im weitesten Sinne über ein Thema, was dann so in einer Comicform auch einen Ausdruck finden kann. Es ist natürlich immer so ein bisschen auch die Gefahr, sich da zu überheben und zu verzetteln, weil es halt auch bei einigen meiner alten Sachen sehe ich halt selber auch, da ist einfach zu viel Text, das ist einfach zu sperrig und zu verkopft dann schnell. Aber in den besten Fällen funktioniert es dann halt und man kriegt da irgendwo so nochmal vielleicht eine schöne neue Dimension hin, die jetzt natürlich was anderes ist als der Originaltext oder das Buch, aber dafür schon irgendwie vielleicht nochmal einen anderen Zugang oder einen anderen Blickwinkel, vielleicht auch ein bisschen humorig, da ein bisschen so dieses, so ein sperriges Thema auch ein bisschen leicht irgendwie zu verpacken. Das ist eigentlich so für mich die Herausforderung und so, wo es auch im Endeffekt immer um schönere Scheitern geht. Aber das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Prozess. Insofern, ja, macht das auch Spaß.
War das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, war das eine Auftragsarbeit oder ging das so aus deinem, war das so dein persönliches Interesse? Bist du Verfechter des Konzepts?
Also ich finde das ein spannendes Konzept und auch jetzt weiß ich nicht, im gesellschaftlichen Bezug, wo uns irgendwie allen ja absehbar zumindest die klassische Arbeit ausgeht, dass man sich da auch irgendwie über alternative Lohn- und Einkommensmodelle Gedanken macht. Insofern hatte ich mir dann irgendwie so, hatte ich schon länger so Anfang 2000 auch mit dem Thema beschäftigt und dann zufällig einen alten Kumpel nach 20 Jahren wieder getroffen, der halt hier in der Kölner Grundeinkommensinitiative sehr aktiv ist. Und dann haben wir gesagt, das wäre doch eigentlich ganz schön auch mal zu versuchen irgendwie so, weil im Prinzip ist es halt ein Thema, was, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, das löst jetzt alle Probleme, aber ich finde es wichtig, das in die Diskussion zu bringen. Und das war auch eigentlich so unsere Idee dann damit, um irgendwie zu sagen, okay, wenn ich dann auf einer DGB-Kundgebung bin oder so, oder ist es vielleicht dann auch ganz hilfreich, da so einen Comic-Flyer zu haben, um einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um einfach so die Diskussion über das Thema anzuregen. Also jetzt nicht so sehr missionarisch, dass man sagt, hier, das löst jetzt alle unsere Probleme, aber auch so aus meiner persönlichen Biografie zu sagen, okay, es gibt irgendwie über den klassischen, sage ich mal, Lohnjob hinaus, der dann auch mit 5 Tagen die Woche eigentlich so relativ viel Raum einnimmt, vielleicht auch andere Modelle, wo irgendwie noch mehr an eigenen Interessen und auch vielleicht so an eigener Entwicklung möglich ist, wenn man da irgendwie so ein geteiltes Modell hat oder vielleicht auch eine gewisse Art von Grundsicherung dadurch abbilden kann.
Ja, dann könnten vielleicht auch noch mehr Leute Procreate Brushes bauen.
Zum Beispiel, genau. Richtig.
Ja, schön. Hast du vielleicht noch Comics? Liest du Comics eigentlich überhaupt?
Ich lese sehr gerne Comics, aber das ist halt tatsächlich auch immer so, konkurriert halt mit dem eigenen Zeichnen, ne? Und weil es irgendwie bei mir, also sag mal so auch mit DocTrack, das ist halt auch ein relativ zeitintensiver Job, der jetzt auch nicht unbedingt so an den 3 Tagen dann komplett abgedeckt ist. Das heißt, für mich ist das eigentlich so ein bisschen immer so der Zeitmangel, der da verhindert, dass ich mein also, dass ich die Comics, die ich hier auch noch alle auf meinem Torit-Stapel habe, dass ich die mal angehe. Also, und ich merke auch immer wieder, dass irgendwie so es eigentlich viel zu viel gute Comics gibt, um da hinterherzukommen. Das ist so ein bisschen so ein Luxusproblem. Aber ja.
Hast du irgendwas, was du empfehlen möchtest oder was du zuletzt irgendwann gelesen hast und irgendwie interessant fandest? Oder vielleicht auch sogar Sachen, die mit so deinen Themen Medizin und Psychoanalyse zu tun haben oder Philosophie, was da so, gibt es da Comics vielleicht in die Richtung, die irgendwie interessant sind?
Da gibt es eine Menge. Ich habe jetzt leider gerade nichts parat, was ich da anführen könnte.
Ja, ich hatte dich nicht vorgewarnt.
Ja, genau. Ein Comic, der mich sehr begeistert hat, das war Mercy on Me von Reinhard Kleist. Die Nick Cave-Biografie ist das ja, allerdings erzählt so unter Zuhilfenahme seiner Songs inklusive der Figuren. Und das ist so vom Erzählerischen wirklich großartig, sehr bewegend, tolle Bilder, auch großartige, immer wieder ganz unterschiedliche, den Songs angepasste Seitenlayouts. Und also es gibt auch ein Artbook dazu und kann ich beides sehr empfehlen. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass ich auch oft dann aber an dem Punkt bin, wo ich dann doch wieder mir dann die alten Crazy Cat Comics vornehme zum Beispiel oder so, weil das irgendwie für mich nach wie vor eigentlich unerreicht ist, so von der grafischen und erzählerischen Qualität, von dem Gesamtkonzept des Comics und von der Art, wie welche Möglichkeiten auch da sind, auch so innerhalb der formalen Konventionen zu arbeiten und zu experimentieren.
Hast du schon den passenden Brush dafür?
Es gibt eine Harriman-Brush tatsächlich, wo ich aber sagen würde, dass die eigentlich nochmal ein Update bräuchte. Jetzt mit den neuen Funktionen kann man sicherlich dem noch ein bisschen näher kommen, auch weil die noch ein bisschen glatt ist vielleicht im Vergleich. Aber eine gute Idee, da werde ich mich dann demnächst mal dem wieder zuwenden.
Hast du irgendwelche Pläne jetzt, so Illustration oder Comic betreffend oder deine Brushes betreffend? Bist du gerade an irgendwas dran oder ist da irgendwas zu berichten?
Ja, was halt ganz interessant war, auch über die sozialen Medien entstanden ist, also Nicholas Cole, das ist ein Zeichner aus den USA, der auch so für Disney und so viel gemacht hat. Der kam irgendwie auf mich zu und bat mich irgendwie seinen Lieblings-Photoshop-Pinsel zu versuchen, in Procreate nachzubauen. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich jetzt irgendwie auch so ein Set habe, noch mit anderen Brushes, wo ich gerade dran arbeite, die halt so ein bisschen, sage ich mal, vielleicht eher Profi-Werkzeuge sind, die auch so vom Handling vielleicht nicht so ganz intuitiv sind, wo es aber nochmal so ganz spannenden Ansatz gibt. Und das ist so im Brush-Bereich das nächste Set, wo ich gerade dran arbeite. Mhm. Und ansonsten vom Zeichnen, wie gesagt, ist für mich jetzt eigentlich der Fokus auf Warten auf Godot mit den auch dann Ausstellungen in Erlangen und in Leipzig. Insofern wird das wahrscheinlich dann auch den Fokus darstellen in den nächsten Monaten.
Also wird man dich auch in Erlangen treffen können dann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde auch wieder beim Comic-Seminar mitmachen. Das ist ja immer quasi eine Woche vorher, vor dem Comic-Salon.
Ah, okay.
Und das ist dann eigentlich immer schon fast schon eine Art Familientreffen dort.
Cool, ja. Ja, super. Dann bedanke ich mich. Es war sehr interessant.
Ach, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
War toll, mal die Stimme hinter den Brushes und hinter Bernd dem Brot zu hören.
Ja.
Bis denn und viel Spaß mit dem Brushbauen.
Ja.
Und deine Brushes findet man auf procreate-brushes.com.
Genau, vielen Dank.
Alle Links zur Sendung findet ihr wie immer auf der Website yaycomics.de yay.de/53, denn dieses war die 53. Sendung.